Die Lage der arbeitenden Klasse. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode möchte ich mich mit der Lage der arbeitenden Klasse auseinandersetzen, und zwar in modernen Zeiten, in denen es Länder gibt, in denen behauptet wird, es ginge dem Großteil der Menschen gut, weil es den Kapitalismus gibt. Und jene Länder, in denen es den Menschen nicht gut geht oder einem Großteil von diesen, die hätten eben keinen Kapitalismus. Eigentlich genügte ein Wort, um das zu widerlegen, nämlich USA. Das Land mit dem weitest entwickelten Kapitalismus, so viel einbildet darauf, dass für jeden alles möglich ist und jeder sich frei entfalten kann. Was besonders absurd klingt, wenn man bedenkt, dass es dort so viele Menschen gibt, denen es alles andere als gut geht, die erbärmlichst wohnen, wenn sie überhaupt eine Wohnung haben, die sich von dem größten Mist ernähren müssen, weil sie sich nichts anderes leisten können und die vor einem großen Problem stehen, wenn sie mal krank werden, weil sie sich die medizinische Versorgung nicht leisten können. Aber es genügt nicht, denn spannenderweise ist es so, dass selbst Menschen, die ziemlich fertig sind, immer noch den Kapitalismus verteidigen, weil sie hätten ja können. Nein, hätten sie nicht. Denn die Ressourcen der Erde und die monetären Äquivalente sind begrenzt, also endlich. Wer immer noch nicht weiß, was Geld ist, sollte das schleunigst nachlesen. Aber zurück zur Endlichkeit. Die Endlichkeit führt dazu, dass nichts auf der Welt unendlich vermehrbar ist, außer vielleicht Luftschlösser und Bitcoins, die aber keinen Wert haben. Nun ist es so, dass diese Ressourcen von vornherein ungleich verteilt sind. Wer viel hat, tut sich leichter, dass es mehr wird, aber auch nur, wenn es jemandem anderen entzogen wird. Das heißt, ja, jeder kann reich werden, aber nicht jeder wird es. Das geht sich schlicht nicht aus. Wer Geld hat, wird mit Zinsen belohnt. Nachdem Geld ja keine Jungen bekommt, muss diese Zinsen wer anderer erarbeiten, was auch für Dividenden gilt. Der, der es erarbeitet, bekommt es aber nicht. Dennoch hecheln noch viele dem Traum von Reichtum nach und spannenderweise ist dieser Traum auch immer verbunden mit Nichtstun. Also, wer als erster clever, mutig oder unternehmensgeistig genug ist, sich ein Vermögen aufzubauen, der kann es dann genießen, wie es so schön heißt. Während jenen, die nichts haben, vorgeworfen wird, dass sie eben faul seien. Würden sie fleißig sein, könnten sie auch reich werden. Soweit die These, die oben bereits widerlegt wurde. Man kann also sagen, Kapitalismus ist eine Religion, denn an den Unsinn muss man glauben. Man darf es auch nicht kritisch hinterfragen, denn dann ist man ein böser Kommunist. Tutu. Und wie wir alle von den bösen Kommunisten wissen, die wollen allen alles wegnehmen, sodass zuletzt keiner mehr was hat. Auch das ist ein Dogma des Kapitalismus. Verteufle den Kommunismus, denn er nimmt dir alles weg. Was schon deshalb Unsinn ist, denn die Dinge der Welt sind zwar endlich, aber sie sind nichtsdestotrotz vorhanden, aber das nur nebenbei. Unterschlagen wird von den AntikommunistInnen bloß, dass es nicht um die Beendigung von Privateigentum geht, sondern um die Beendigung des Privateigentums an Produktionsmitteln. Das ist schon ein entscheidender Unterschied. Macht man übrigens einen Menschen darauf aufmerksam, dann meint er, wenn er nicht ganz ideologisch verblendet ist, das verstünde sich von selbst, weil es allerdings nur eine Ausrede ist. Du kannst deine Unterhosen, deine Briefmarkensammlung und behalten. Es geht nur um die Produktionsmittel. Und warum um die Produktionsmittel? Weil das Privateigentum an Produktionsmitteln dazu führt, dass die Ermächtigung zur Produktion, egal ob in der Industrie oder im Agrarbereich, in der Hand einiger weniger liegt, die diese Produktion allerdings nicht selbst durchführen, sondern sich dafür Menschen kaufen, deren Arbeitskraft. Das ist möglich, weil es den Kapitalismus gibt und der begann mit der Industrialisierung. Spulen wir ein wenig zurück, und zwar ins 19. Jahrhundert, und werfen wir einen Blick nach England. Ein gewisser Friedrich Engels verfasste ein Werk, das bis heute interessant ist, allerdings nicht nur aus historischen Gründen, sondern weil es zeigt, wie sich der Kapitalismus entwickelt und warum er sich so entwickelte, wie es tat. Es trägt den Titel »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« und erschien erstmals im Sommer 1845. Er beginnt mit der Darstellung des Lebens der Arbeiter vor der Industrialisierung bzw. der Etablierung des Industriekapitals und dem damit zusammenhängenden Industrieproletariat. So ist auf der Seite 30 Folgendes zu lesen. Zitat: Vor der Einführung der Maschinen geschah die Verspinnung und Verwebung der Rohstoffe im Hause des Arbeiters. Frau und Töchter spannen das Garn, das der Mann verwebte oder das sie verkauften, wenn der Familienvater nicht selbst es verarbeitete. Diese Weberfamilien lebten meist auf dem Lande, in der Nähe der Städte und konnten mit ihrem Lohn ganz gut auskommen. Da der heimische Markt noch für die Nachfrage nach Stoffen entscheidend, ja fast der ganze Markt war, und die mit der Eroberung fremder Märkte, mit der Ausdehnung des Handels später hereinbrechende Übermacht der Konkurrenz noch nicht fühlbar auf den Arbeitslohn drückte. Die Familie konnte also von ihrer Arbeit leben, so gut, dass es sogar möglich war, für etliche ein kleines Grundstück zu pachten, das in Mußestunden, derer es noch welche gab, bearbeitet wurde. Die Welt schien in Ordnung, die Kinder wuchsen frei auf und alles war gut. Doch dann kamen die Erfindungen, die alles veränderten. Die erste war die Jenny, die statt einer Spindel, wie es bei einem gewöhnlichen Handspinnrad war, 16 oder 18 hatte, die von einem Arbeiter dennoch mehr Garn lieferte als die Vorgängermodelle. Es war mehr Garn zu verweben da, so viel, dass der Weber den Ackerbau ließ und nur mehr Weber war, die ausschließlich vom Arbeitslohn lebten. Durch den Abzug der Industriearbeiter vom Ackerbau wurden viele Grundstücke frei, auf denen sich die neue Klasse der großen Pächter einnistete. Dies führte zu mehr Erträgen und diese konnten günstiger verkauft werden. Der Weber konnte nun eine Jenny oder einen Webstuhl kaufen oder sich als Taglöhner, Ackerbauproletarier bei einem großen Pächter verdingen. Etliche weitere Erfindungen durch James Watts Dampfmaschine, die um 1764 erfunden und 1785 zur Betreibung von Spinnmaschinen angewandt worden war. Damit war der Sieg der Maschinenarbeit über die Handarbeit in den Hauptzweigen der englischen Industrie entschieden. Die Folgen waren das rasche Fallen der Preise aller Manufakturwaren, das Aufblühen des Handels und der Industrie, die Eroberung fast aller unbeschützter fremder Märkte, die rasche Vermehrung der Kapitalien und des Nationalreichtums, aber auch eine rasche Vermehrung des Proletariats, die Zerstörung allen Besitzes, aller Sicherheit des Erwerbs für die arbeitende Klasse. Demoralisation, politische Aufregung. Daran angeschlossen erhielten weitere Industrien einen massiven Aufschwung. Der Kohlebergbau, da die Dampfmaschinen betrieben werden mussten. Die Eisenbergwerke, die das Material für die Maschinen lieferten. Auf der anderen Seite wurde auch die Schafzucht erweitert. Da selbst dies nicht ausreichte, wurden Wolle, Flachs und Seide importiert. Nach einer ausführlichen Schilderung, wie sich die Produktion steigerte, die Städte entsprechend wuchsen, wendet sich Friedrich Engels den einzelnen Gruppen von Arbeitern zu, den industriellen Arbeitern, jenen in den Kohlegruben und Metallbergwerken, denen im Ackerbau und zuletzt den Iren. Aber egal welchen Industriezweig man näher besieht, einige Punkte sind überall gleich. Die Lebensbedingungen der Arbeiter und ihrer Familien. Durch die rasant anwachsende Bevölkerung, die es in die Städte zog, da sie auf dem Land kaum mehr Arbeit fanden, wohnte unter erbärmlichsten Bedingungen. Rasch hingezimmerte Bauten, die am nötigsten Mangel hatten. Schlechte Bausubstanz, keine Sanitäreinrichtungen, aber auch keine Müllbeseitigung. Die Preise waren so hoch, dass oftmals eine ganze Familie in nur einem Raum hauste, mit oftmals kaputten Fenstern, ohne Möbel, bloß mit Strohsäcken und schlecht zu heizen waren sie außerdem. Man kann sich gut vorstellen, wie Krankheiten grassierten. Doch wurden diese Arbeiterunterkünfte von den besseren Vierteln der Stadt gekonnt abgeschirmt. Und nur dort kamen die Bessergestellten mit ihnen in Kontakt, wo sie sich mit Bettlern konfrontiert sahen. Selbst wenn die ganze Familie arbeitete, reichte der Lohn kaum zum Leben. Besonders perfide waren jene, die diese Behausungen für ihre Arbeiter zur Verfügung stellten und sie zwangen, darin zu wohnen, solange sie in diesem Betrieb arbeiteten. Die Versorgung der Kinder. Da es notwendig war, dass sowohl Männer wie Frauen arbeiteten und das 12 und mehr Stunden am Tag, waren die Kinder unbeaufsichtigt, zumindest so lange, bis sie selbst arbeiten gehen konnten. Die ganz Kleinen wurden zu Frauen gegeben, die Acht geben sollten, was aber nur sehr nachlässig geschah. Viele der ganz Kleinen starben an Verbrennungen. Sobald sie groß genug waren, wenn sie denn überlebten, mussten sie zur Arbeit. Gerade in Minen waren Kinder gefragt, da damit die Schächte nicht groß sein mussten. Allerdings war es auch sehr gefährlich. Das heißt aber, dass die Kinder nicht zur Schule gingen. Und wenn, dann in sogenannte Sonntagsschulen, in denen sie oft einschliefen, weil sie natürlich völlig ausgelaugt war. Was geschah mit den Menschen, die nicht in der Lage waren zu arbeiten, weil sie einen Unfall gehabt hatten und von dem Fabriksbesitzer auf die Straße gesetzt wurden? Ihm blieb nur mehr das Betteln oder die Wohlfahrt. Es gab Menschen, die Wohltaten zeigten, aber es waren viel zu wenig. Und vor allem, es gab keinen Anspruch darauf, sondern es war ein paternalistischer Akt, der jederzeit beendet werden konnte. Also von der Willkür des Gebenden abhängig war. Egal, ob es sich dabei um Privatpersonen oder staatliche Stellen handelte. Schlechte Versorgung. Da sich diese Menschen nur das Billigste leisten konnten, durften sie auch nicht lange überlegen. Selbst dabei wurden sie noch betrogen, was die Ernährungslage zusätzlich verschärfte. Folgt man Engels Ausführungen, so kann man davon ausgehen, dass es in England zu jener Zeit Millionen von Menschen gab, die es nicht kannten, was es heißt, satt zu sein. Aber wie konnte es sein? So kann man sich aus heutiger Sicht fragen, dass das möglich war, aus heutiger Sicht, mit all den sozialen Errungenschaften, wo sie sich doch einfach zusammenschließen hätten sollen, um den Eignern der Produktionsmittel als Klasse solidarisch gegenüberzutreten. Ganz abgesehen davon, dass es auch heute nicht funktioniert, wie ich schon einleitend vermerkte, so verstanden es die Kapitalisten von Anfang an, die Konkurrenz zu schüren und aufrechtzuhalten, die desto leichter aufrechtzuerhalten war, als dass die Proletarier sich neben der Konzentration auf das blanke Überleben für nichts anderes interessieren konnten, da weder Kraft noch Zeit war. Es war die Konkurrenz gleich zu Beginn der industriellen Bewegung, die das Proletariat schuf, indem sie, Zitat, bei vermehrter Nachfrage nach gewebten Stoffen den Weblohn steigerte und dadurch die webenden Bauern veranlasste, ihre Ackerwirtschaft dranzugeben, um am Webstuhl desto mehr verdienen zu können. Die kleinen Bauern wurden durch die Bewirtschaftung im Großen verdrängt und zu Proletariern herabgesetzt, die in die Städte zogen, wodurch die Bevölkerung in den großen Städten zentralisiert wurde. Und diese Konzentration führte zur Konkurrenz. Weiteres Zitat: Die Konkurrenz ist der vollkommenste Ausdruck des in der modernen bürgerlichen Gesellschaft herrschenden Kriegs, aller gegen alle. Dieser Krieg, ein Krieg auf Leben und Tod, besteht nicht nur zwischen den verschiedenen Klassen der Gesellschaft, sondern auch zwischen den einzelnen Mitgliedern dieser Klassen. Jeder ist dem anderen im Wege und jeder sucht daher auch alle, die ihm im Wege sind, zu verdrängen und sich an ihre Stelle zu setzen. Die Arbeiter konkurrieren unter sich, wie die Bourgeois unter sich konkurrieren. Diese Konkurrenz der Arbeiter gegeneinander ist aber die schlimmste Seite der jetzigen Verhältnisse für den Arbeiter. die schärfste Waffe gegen das Proletariat in den Händen der Bourgeoisie. Zitat Ende. Was Engels hier gelassen ausspricht, ist das, was bis heute gilt. Solange sich das Proletariat bzw. die Proletarier gegenseitig bekämpfen, jemanden suchen, der noch unter ihnen steht, solange gibt es nur einen Gewinner, die Bourgeoisie. Deshalb schlussfolgert Lenin entsprechend, Zitat, daher ist das Streben der Arbeiter, diese Konkurrenz durch Assoziationen aufzuheben, daher die Wut der Bourgeoisie gegen diese Assoziationen und ihr Triumph über jede diesen beigebrachte Schlappe. Zitat Ende. Natürlich kann man sagen, dass sich seitdem vieles verbessert hat, doch jeder kleine, ja der kleinste Schritt vorwärts wurde hart erkämpft. Jede minimalste Verbesserung jenen Abgerungen, die von ihrem Ausbeuterstatus freiwillig keinen Millimeter abrücken würden. Und vor allem, es geschah, als die Arbeiterbewegung stark war. Nun ist man versucht zu sagen, dass es heutzutage weit nicht so schlimm ist und viel mehr Menschen sich am Konsum beteiligen können. Das mag sein. Doch wenn es wirklich so gut wäre, dürfte es in unserem Land kein einziges Kind geben, das hungrig bleiben muss, das von Veranstaltungen ausgeschlossen ist, weil das Geld fehlt. Aber noch gravierender ist, es geht sehr vielen von uns gut, weil wir das Elend schlicht und einfach ausgelagert haben. In Länder, in denen noch solche Zustände herrschen, wie sie Friedrich Engels beschreibt. Und das ist das Entscheidende an diesem Werk. Es sind Verhältnisse, wie sie sich in vielen Teilen der Welt immer noch finden. Das Fazit lautet, das Einzige, was uns weiterbringt, ist, aufzuhören, uns gegenseitig ausspielen zu lassen. Und eine starke Solidarität aufzubauen, denn es gibt einen gemeinsamen Feind, das Kapital. Aber nicht nur im eigenen Land und dabei jene vergessen, aufgrund deren Ausbeutung wir besser leben, als wir es ohne diese könnten. Also weltweite Solidarität. Sozialismus kann nur gesamt gelingen. Es ist Zeit, Solidarität, der Schulterschluss der vielen gegen die wenigen auf dem Weg in eine Welt voller Love, Peace and Tofu. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Und wer glaubt, dass dies in Österreich nicht so war, der sollte das nächste Mal wieder reinhören, denn da geht es um die Wiener Ziegelwerke und einen investigativen Journalisten der ersten Stunde in Österreich, nämlich Viktor Adler. Also hört gern wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.